Servus, hier ist Harry Weinfurt, dein persönlicher Audioguide für heute und ich freue mich im Namen der Erlebniswelt Fellburg ganz herzlich in der König-Otto-Tropfsteinhöhle begrüßen zu dürfen. Bitte folgen den gekennzeichneten Stationen 1 bis 9 und ich begleite dich gerne zu den einzelnen Stationen. Das Wichtigste zuerst, bevor du auf eigene Faust die Höhle erkundest. Durch die Feuchtigkeit in der Höhle kann es an einigen Stellen sehr rutschig sein. Bitte halte dich daher während deiner Erkundungstour zu deiner eigenen Sicherheit an den dafür vorgesehenen Geländern fest. Die Höhle ist komplett videoüberwacht. Wenn du im Besitz einer Fotogenehmigung bist, darfst du in der Höhle fotografieren, jedoch wie bereits mitgeteilt, ohne Blitz zum Schutz der Fledermäuse. Bitte die Fotogenehmigung sichtbar auf Brusthöhe aufkleben. Mutwillige Beschädigungen werden direkt zur Anzeige gebracht. Am Notausgang sowie in der Adventhalle befindet sich jeweils ein Erste-Hilfe-Schrank. Der Verzehr von Speisen und Getränken sowie Rauchen ist in der Höhle nicht erlaubt. Einlass erfolgt immer nur zur halben und zur vollen Stunde. So, lass uns jetzt gemeinsam die Höhle entdecken. Wie du siehst, hat sich seit der Entdeckung der Höhle im Jahre 1895 einiges verändert. Der Tourismus boomt und die Fellburger Tropfsteinhöhle als Teil der Erlebniswelt Fellburg mit Hochseilgarten, gemütlichem Biergarten, aufregenden Quadtouren und dem beliebten Walderlebnispfad erfreut sich nicht nur bei Besuchern aus dem Landkreis Neumark, sondern europaweit große Beliebtheit. Diese Entwicklung hätte sich der Schäfer Peter Federl wohl nicht träumen lassen, als er im Jahre 1895 auf der Suche nach seinem Hund, welcher nach der Verfolgung eines Fuchses, in dessen Fuchsbau lief, die Höhle entdeckte. Etwa an dieser Stelle, in dem du dich gerade befindest. Bleibe immer auf dem Weg und begib dich nicht abseits des Geländers. Die Tropfsteine bitte nicht berühren. Durch die Fettschichten an unseren Händen wird das Wachstum der Tropfsteinhöhlen um circa 10 Jahre verhindert. Auch die Nachwelt möchte gerne diese schöne Höhle noch bewundern können. Vorsicht, die Deckenhöhe ist teilweise unter 1,60 Meter und die Steine geben nicht nach. Unter Umständen begegnet dir auf deine Tour auch ein Fledermaus. Vor allem im August sind die Tiere sehr aktiv, da sie zu dieser Zeit auf Paarungsflüge unterwegs sind. Bitte die Fledermäuse nicht stören, nicht mit Taschenlampen anleuchten oder mit Blitzlicht fotografieren. Die Tiere stehen unter strengem Naturschutz. Am 30. September 1895 stiegen erstmals der Schäfer Peter Federl, der Fellburger Kaminkehrer L. und der Mechaniker Kuhn in die Grotte. Die Höhle erhielt den Namen König Otto Tropfsteinhöhle, weil der damalige bayerische König Otto, der Bruder Ludwigs II., am Tag der Entdeckung Namenstag hatte. Diese Höhle ist eine private Höhle und gehört zwei Familien aus St. Koloman. Noch ein kleiner Hinweis, bevor wir starten. Solltest du an Klaustrophobie leiden oder aus anderen Gründen die Höhlen verlassen wollen, kannst du auch wieder an der Eingangstür ins Freie. Es gibt einen Drehknopf an der Eingangstüre. Bitte gebe kurz am Kiosk Bescheid, damit diese wieder von außen verschlossen wird. Vielen Dank. Gehe nun ca. 25 Meter, das sind 47 Stufen, durch den Eingang nach hinten zu einer größeren Halle, der Königsgrotte, in der sich auch eine Vitrine befindet. Bitte folge den Pfeilen und bleibe links bei den 5 Stufen auf dem Plateau an Station 2 stehen. Dort erhältst du von mir weitere interessante Informationen. Drücke jetzt auf Pause und bei der Station 2 auf Wiedergabe. Das Gestein der Höhle besteht hier in der Oberpfalz als Kalk und Dolomit. Es entstand während der obere Jurazeit, also etwa vor 160 bis 145 Millionen Jahren in der Kreidezeit. In der Höhle herrscht eine konstante Temperatur von 8 Grad Celsius, sowohl im Sommer als auch im Winter, wie zu Hause also in deinem Kühlschrank. Ebenso eine konstante Luftfeuchtigkeit, auch Aerosol genannt, von 90%. Wenn du nach oben siehst, erkennst du, dass die Höhlendecke sehr dunkel ist, obwohl sie eigentlich weiß sein müsste. Da es bis 1954 noch keine elektrische Beleuchtung in der Höhle gab, bewegte man sich mit Kerzen, Fackeln und Karbidlampen sowie mit Magnesiumbeleuchtung in der Höhle fort. Dabei setzte sich eine schwarze Rußschicht ab, die teilweise aber wieder weiß überlagert wurde, wie du links oben sehen kannst. Diese weiße Überlagerungen sind ca. 70 Jahre alt. Daran kann man sehen, dass viele Tropfsteine in der Höhle noch immer sehr langsam wachsen. Es zeigt sich aber auch, dass nicht überall in der Höhle aktive Kalkabscheidung erfolgt. Eine Millimeter Sinterkruste benötigt zwischen 8 und 12 Jahren zum Wachsen. Direkt über dir siehst du einige Sinterröhrchen, welche von innen hohl sind. Wie entstehen Sinterröhrchen? Durch den sehr hohen Gehalt an CO2 geht Kohlendioxid aus den Tropfen in der Höhlenluft über. Aus der nun mit Kalk übersättigten Lösung setzt sich dieser Tropfen in Form von Kalkkristallen kreisförmig an der Decke ab. Dies wiederholt sich ständig und so entsteht in der Laufe der Zeit eine Röhre. Das kalkhaltige Wasser fliegt langsam an diese Sinterröhrchen ab, scheidet also Kalk ab und wandelt sich langsam zu einem Stalaktiten. Was also von oben nach unten wächst, nennt man Stalaktit. Sickert viel Wasser durch das Gestein der Höhlendecke, erhöht sich die Abtropfrate oft so stark, dass die Wassertropfen auf den Boden fallen. Der Tropfen zerplatzt und winzige Nebeltröpfchen bilden ein Aerosol. Aus dem verbleibenden Tropfenrest wird Kalk abgeschieden und es wächst allmählich von unten ein Stalagmit. Wachsen irgendwann Stalaktit und Stalagmit zusammen, so entsteht eine Säule, die Stalagnat genannt wird. Wir werden heute noch viele dieser Stalagnaten begegnen. So, erstmal genug Wissenschaft. Mit ein wenig Fantasie und Humor geht es nun weiter. Auf halber Höhe rechts siehst du unser Schloss Neuschwanstein. Baubeginn des echten Schlosses Neuschwanstein war bereits vor der Entdeckung der Höhle, nämlich am 5. September 1869. Das Schloss Neuschwanstein wurde für den bayerischen König Ludwig II., den Bruder von König Otto I., errichtet. Oben links davon kannst du die Gottesmutter Maria mit ihrem Kind auf dem Schoß erkennen. Weiter links befindet sich Buddha, dessen Finger wir später noch in der Adventhalle entdecken werden. Du kennst vielleicht noch die Familie Feuerstein, die Flintstones. Meines Erachtens hat die Familie Feuerstein früher hier in der Höhle gelebt. Das werde ich dir später noch beweisen. Vaini fuhr mit seinem Auto durch die Höhle und überfuhr dabei einen Frosch mit heraushängendem Gedärm, hier zu sehen in der Mitte. Links davon sitzt Maria mit gefalteten Händen. Sie sieht nach oben und spricht ein Gebet für den Frosch. Auf der anderen Seite, wenn du dich umdrehst, siehst du links in der Ecke den Kopf eines Krokodils liegen. Es hat auf den Frosch gewartet. Es braucht aber nicht traurig zu sein, denn links von dir aus gesehen hängen noch die beiden Lungenflügel und das dazugehörende Herz. Du wirst gleich einen Rundweg linke Hand die Treppe entlang laufen. In der Mitte des Weges, direkt an der Treppe, siehst du noch den großen Bismarck-Stalagmiten. Die steilen Stufen, den du dann links sehen wirst, enden auf eine kleine Plattform. Von dort aus hatte 1989 die Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. einen Suchstollen vorangetrieben. Der Stollen ist 73 Meter lang und einsturzgefährdet. Daher ist es verboten, dort lang zu laufen. Die Suche nach einem weiteren Fortsetzung der Höhle blieb an dieser Stelle leider erfolglos. Geh nun durch eine kleine Engstelle hinab zur Schatzkammer. Bitte pass auf deinen Kopf auf, denn links ist die Decke sehr niedrig. Bei der Absperrung am Geländer kannst du dann einen kleinen See sowie die schönen, teilweise weißlich überzogenen Stalagmiten bewundern. Direkt an diesem kleinen See befindet sich auch die tiefste Stelle der Höhle von 32 Meter. Der Weg wird dich dann rechts durch die Niederwaldgrotte mit weit über 450 Bäumen zur Vitrine bringen. Begib dich nun zu Station 3 und dann hören wir uns gleich wieder. Drücke jetzt auf Pause und bei Station 3 auf Wiedergabe. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sind jetzt an der Vitrine. Die meisten dieser Knochen sind von Höhlenbären. Höhlenbären haben die Höhle wegen der Frostfreiheit zum Überwintern genutzt. Einige von diesen Knochen hat man hier in der Höhle gefunden. Die meisten Knochen jedoch sind Funde aus der Umgebung, beispielsweise aus der Breitenwinner- und Geisberghöhle im angrenzenden Truppenübungsplatz. Die Höhlenbären konnten eine Schulterhöhe von 1,70 Meter erreichen. Aufrecht stehend waren sie bis 3,50 Meter groß, mit einem Gewicht von bis zu 1200 Kilogramm. Sie lebten hauptsächlich während der Würmkaltzeit vor ca. 47.000 Jahren und sind vor etwa 20.000 Jahren ausgestorben. Wenn du den Schädel mit den Reißzähnen näher betrachtest, wirst du dich bestimmt fragen, was der Höhlenbär wohl gefressen hat. Nun, du wirst erstaunt sein, denn Höhlenbären waren Vegetarier, wie man an den Mahlzähnen erkennen kann. Die großen Vorderzähne dienten zur Verteidigung und zum Herunterreißen von Ästen, um an dessen Früchte zu kommen. Rechts in den Vitrinen liegen zwei Knochen eines Dinosauriers, das ist eine Leihgabe der Universität Erlangen. Anderen Knochen, zum Beispiel von einem Mammut oder vom Wollnashorn, sind Beute von Höhlenhyänen in der Höhle gelangt. Bitte gehe nun links weiter, die 21 Stufen nach oben. Vorsicht, hier ist die tiefste Stelle des Weges, also bitte passt gut auf. Auf der rechten Seite wirst du dann auch die frühere Ausgangstüre mit der Fledermausluke sehen. Wir treffen uns dann gleich in der Kuhngrotte bei Station 4. Dort gibt es wieder einiges zu berichten. Drücke jetzt auf Pause und bei Station 4 auf Wiedergabe. Du stehst jetzt hier in der Kuhngrotte, benannt nach einem der Entdecker. Beim Ausbau des Weges hierher wurde ein Skelett gefunden, dessen Alter auf die Urnenfelderzeit, also ca. 1200 Jahren vor Christus, zu datieren ist. Während der Corona-Zeit hatten wir Zeit, um weiter zu forschen. Auf der linken Seite kannst du nun nach unten sehen und dabei wirst du feststellen, dass die Decke weiß ist. Hier haben wir einige Tonscherben mit kleinen Verzierungen gefunden. Diese Verzierungen wurden zur damaligen Zeit als Dekoration mit den Fingernägeln eingedrückt. Die Tonscherben stammen ebenfalls aus dem Jahre 1200 vor Christus. Vermutlich haben keine Menschen diese Höhle bewohnt, da es einfach zu dunkel und zu nass war. Damals wurden die Höhlen vor allem zu Kultzwecken oder als Lagerplatz für Lebensmittel genutzt. Wir vermuten, dass es an dieser Stelle der Höhle noch weitergeht, da dies die gleiche schräge Deckenschicht ist wie in der neu entdeckten Adventshalle. Das Graben ist eine schwere Arbeit. Du kannst gerne den Eimer hochheben, dann wirst du feststellen, welches Gewicht wir bis zum Ausgang tragen müssen. Warum wir vermuten, dass es unter dieser Höhle noch eine weitere Höhle geben muss, werde ich dir später noch zeigen und erklären. Drehen wir uns nun auf die andere Seite. Auf der rechten Seite oben siehst du, wie sich ein Stalagnat entwickelt, also wenn ein Stalaktit auf einen Stalagmit trifft und zusammenwächst. Das dauert noch etwa 10 bis 15 Jahre. Oben links sitzen die sieben Zwerge mit ihren Zipfelmützen, allerdings siehst du hier nur 6 davon, denn der siebte Zwerg ist bereits in der neuen Höhle unterwegs. Weiter links blickt uns ein Nilpferd entgegen, darunter liegt unser letzter Höhlenbär und schläft. Geh nun weiter zur Station 5, bis du links ein dunkles Loch siehst, welches wir die Traubenkammer nennen. Drücke jetzt auf Pause und bei Station 5 auf Wiedergabe. Du bist jetzt am Ende der alten Höhle angelangt. Links unten befindet sich die Traubenkammer. Diese Trauben werden von sogenannten Sinterperlen gebildet. Diese können sich unter Wasser bilden und zeigen, dass es in früheren Zeiten hier Wasser gestanden haben muss. Darüber leben unsere Schlümpfe. Rechts daneben sind Reisfelder zu sehen. Man nennt sie auch Sintertrassen oder Sinterseen. Diese entstehen durch langsam, aber turbulentes Abfließen eines maximal 1 bis 2 mm dicken Wasserfilms. Turbulentes Fließen entsteht als Folge von Wasserwellen. Die so entstandene Wülste verstärkten die Turbulenzen und langsam entwickelten sich schmale Sinterstege zu Kaskaden. Rechts gegenüber an der Wand sieht man Tropfsteine in Vorhängeform, langgestreckte Sintervorhänge. Auf dem Boden erkennst du den Rücken eines Dinosauriers, eindeutig ein Stegosaurus. Gut, dass es gerade schläft. An dieser Stelle war der Höhle früher zu Ende. Schon 1971 suchten die damals 15-jährige Lehrlinge Helmut Schlieff und Michael Kirnberger aus Fürth in verschiedenen Teilen der Höhle nach möglichen Fortsetzungen. Sie fuhren zu dieser Zeit fast jedes Wochenende mit dem Fahrrad von Fürth nach Fellburg. Die Erforschung der Höhle war eine große Leidenschaft der Beile. Der damalige Höhlenführer Wieser aus Fellburg erlaubte ihnen, in den vom Führungsweg abliegenden Teil Steine wegzuräumen und Lehm zur Seite zu schaffen. So legten sie, nach einigen erfolglosen Versuchen, endlich eine Felsspalte von etwa 10 cm Höhe frei. Hier geht heute der Weg weiter. Du siehst diese Stelle gleich links bei der Farbbeleuchtung. Durch die Öffnung konnte man etwa 4 Meter weit in eine stark verstürzte Kriechstrecke blicken. Viele Versuche, diese freizulegen, scheiterten. Am 2. Dezember 1972 gelang nach 3 Jahren mühevoller Arbeit der Durchbruch zu einem 70 Meter langen Gang. Was sie dann entdeckten, wirst du gleich sehen. Dieser Bereich gilt als einer der schönsten Teile der Tropfsteinhöhlen in ganz Deutschland. Aber bis dahin haben wir noch eine kleine Strecke bis zu Station 6 vor uns. Drücke jetzt wieder auf Pause und bei Station 6 auf Wiedergabe. Das Schönste kommt bekanntlich zum Schluss. Wir sind hier an einer Stelle angelangt, die beweist, dass die König-Otto-Tropfsteinhöhle immer etwas Neues für uns zu bieten hat. Während der Corona-Pandemie in 2020 hatte die Höhle des Öfteren für Monate geschlossen. Das war für uns eine schwere Zeit. Wir ließen uns jedoch nicht entmutigen und begannen die alte Beleuchtung durch eine neue LED-Beleuchtung zu ersetzen. Hierfür mussten kilometerweise Kabel verlegt und neue Dosen gesetzt werden. Alle Lampen wurden neu installiert und effektiv eingesetzt, damit die Höhle noch mehr Tiefe zeigt. Den Bereich, den du hier rechts siehst, sah man bis zu dieser Zeit noch gar nicht. Insgesamt geht es 12,3 Meter tief hinein. Dort kann man fast wieder stehen. Wir waren begeistert, als wir diesen kleinen Bereich entdeckten. Wie du siehst, ist Helmut Schlier gerade noch beschäftigt und versucht, den Weg zu vergrößern. Links unterhalb von Helmut liegt noch eine Karbidlampe sowie diverse Werkzeuge, die damals benutzt wurden. Gehen wir ein kleines Stück weiter die Stufen hinunter zu Station 7. Drücke jetzt auf Pause und bei 7 wieder auf Wiedergabe. Oben links kamen damals die Förderjungs wieder heraus. Was sie hinter dem großen Felsbrocken entdeckten, brachte sie erst einmal eine Stunde zum Weinen. Es war erstaunlich, was für eine Pracht sich da hinten verbarg. Habe noch einen kleinen Augenblick Geduld, du wirst es gleich sehen. Nach 3 Jahren Suchen wurden sie endlich fündig. Seit 1. April 1977 ist die neu entdeckte Adventhalle auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Hier war vorher noch kein Mensch. Auch kein Höhlenbärenknochen wurden nicht gefunden. Nur ein versintertes Fledermaus-Skelett. Rechts in Wegrichtung an der Wand kannst du Tropfsteine erkennen, die wie Orgelpfeifen aussehen. In der Mitte siehst du eine waagrechte Linie und darunter Tropfsteine mit Sinterperlen, die du auch bereits in der Traubenkammer gesehen hast. Hier sind sie in Originalfarbe. Damit erweist sich die waagrechte Linie als Wasserstandslinie. Hier kann man sehr gut erkennen, dass sich glatte Tropfsteine außerhalb des Wassers und runde Sinterperlen unter Wasser bilden. Wenn du nun auch nach oben an die Decke schaust, dann siehst du sägezahnartige Gebilde. Diese Gebilde nennt man Sinterfahnen. In diesem Teil der Höhle, in dem du dich gerade befindest, findet man viele Teile, die so aussehen, als wären sie von der Decke gefallen. Das ist auch so. Während der kältesten Zeit der letzten Eiszeit, der Wurmeiszeit, vor ungefähr 20.000 Jahren, stand die Höhle zum Teil unter Wasser. Das zeigt sich auch an der Wasserstandslinie. In dieser Zeit gab es auch in Höhlen Frost. Hat sich über den kürzesten Sommer an einer Deckenspalte Wasser abgelagert und ist dieses Wasser im Winter gefroren, wurde Teile der Decke dadurch abgesprengt. Mittlerweile wurden diese wieder mit Stalagmiten überlagert. Bei einigen umgedrehten Steinen sind auch Perlen erkennbar. Durch die längeren und strengeren Kälteperioden konnte der Höhlenbär oft nicht ausreichend Winterspeck ansetzen und veränderte im Winterschlaf. Grund hierfür dürfte auch der Frost in den Höhlen sein. Die Eiszeit war also der Grund ihres Aussterbens. Gehen wir weiter auf Entdeckungstour und schauen uns zum Schluss noch den schönsten Teil der Höhle an, die Adventshalle. Bitte gehe zu Station 8, drücke jetzt auf Pause und bei Station 8 auf Wiedergabe. Ist das nicht schön hier? Der ganze Raum wird von zwei riesigen Stalagmiten bezaubert. Die Besonderheit in diesem Teil der Höhle sind die Wasserstandslinien an der Decke, die sich hier durch die gesamte Höhle durchziehen. Diese Halle muss also einmal bis zu diesen Linien mit Wasser gefüllt gewesen sein. Die Höhe der Wasserstandslinie beträgt genau 4,95 Meter über Normalnull. Das Wasser war Grundwasser. Während der Eiszeit war der Grundwasserspiegel wesentlich höher als heute. An der Wachstumsgröße der Stalagmiten kann man errechnen, wann das Wasser verschwunden sein muss. Durch diese Berechnung kommt man auf die Würmeiszeit. Ein unterirdisches Beben ließ das Wasser verschwinden. Was vermutest du? Wohin? Verdunstet? Nein, das war bei 8 Grad nicht möglich. Richtig. Unter der Höhle müssen sich noch derartig große Räume verbergen, der das ganze Wasser aufgefangen hat. Daher forschen wir heute noch an bestimmte Stellen, um diesen Raum zu entdecken. Begib dich nun auf einen kleinen Rundgang. Folge dabei den Pfeilen nach links. Unter der gegenüberliegenden Brücke findest du dann unser 7. Zwerg. Rechts davon zeigt sich dir ein Drachenmaul und noch weiter rechts thront hoch oben unser Froschkönig. Unter dem Froschkönig kannst du sogar Donald Duck entdecken. Oben, an der Decke hängend, kannst du zu gewissen Jahreszeiten auch die ein oder andere Fledermaus erspähen. Wie schon am Anfang mitgeteilt, dürfen diese Tiere nicht mit Taschenlampen angestrahlt werden oder mit Blitz fotografiert werden. In der Kurve des Weges begegnet uns dann ein kleiner See. Am Anfang des Geländers ist ein schöner Platz, um Fotos von diesem See zu machen, da dort die tolle Wasserspiegelung am beeindruckendsten ist. Wir drücken jetzt auf Pause und bei Station 9 auf Wiedergabe. Hier haben wir einen unglaublich schönen Ausblick auf die wunderbaren Vielfalt einer Menge von Tropfsteinen, wie wir es in Deutschland wohl kaum noch einmal finden, mit einer atemberaubenden Tiefe von 34 Metern. Vor dir siehst du den schiefen Turm von Pisa, allerdings zu Bauzeiten, als er noch gerade war. Daneben findest du ein Hamster und oberhalb davon sind Buddhas Finger. Hinter einer Kakteenzucht zeigt uns der bayerische Löwe sein Hinterteil. In der Tiefe siehst du den großen Turm aus dem Film Die unendliche Geschichte. Und nun komme ich noch zu dem Beweis, den ich dir noch liefern muss, nämlich dass Fred Feuerstein hier in der Höhle gelebt haben muss. Du siehst hier unten noch zwei Klobürsten. Aber was hat das mit Fred Feuerstein zu tun? Nun, das ist ganz einfach erklärt. An der Decke siehst du ganz hinten rechts eine Hexenhand, rechts über unseren Löwen. Die zweite Hand befindet sich direkt hier oben über dem Geländer, auf dem du dich gerade befindest. Die Hexe hat die Familien Feuerstein weggezaubert. Und weißt du wohin? Na klar, ins Fernsehen, denn daher kennst du ja Fred Feuerstein auch. Weißt du übrigens, wie die Frau unseres Entdeckers Helmut Schlierf hieß? Richtig, sie heißt Wilma. Und unser Elektriker, der uns während der Corona-Pandemie geholfen hat, heißt Barney. Zufall? Während du diese wunderbare Aussicht genießt, erkläre ich dir, welche Tiere diese Höhle bewohnen. Wir haben verschiedene Fledermausarten, die ab September die Höhle besuchen und uns im März, April wieder verlassen. So zum Beispiel die Mausohrfledermaus. die Mopsfledermaus, die Langohrfledermaus, die Zwergfledermaus und die äußerst seltene Hufeisennase. Letzteres stand auch auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten. Hast du zu Beginn an der Eingangstüre die Höhlenspinnen gesehen? Diese gehören zur Familie der Radnetzspinnen und können giftige Reaktionen hervorrufen. Die Giftstoffe der Höhlenspinne sind vorwiegend für ihre Beute und zur Verteidigung gedacht und für die Menschen in der Regel nicht tödlich. Wo eine Eingangstür ist, ist natürlich auch eine Ausgangstür. Mehr sage ich an dieser Stelle nicht dazu. Leider haben wir auch seit einigen Jahren einen Steinmarder in der Höhle, der gerne die Kabel durchbeißt und wir deshalb teilweise kein Licht in der Höhle haben. Siebenschläfer verirren sich auch immer wieder in unsere Höhle und in den Gewässern leben mikroskopisch kleine Urzeitkrebse. Noch eine kurze Info, bevor wir uns nach oben links zum Ausgang begeben. Wir erforschen die Höhle immer weiter und investieren jährlich viel Geld für den Erhalt und die Erweiterung dieser wunderschönen Höhle. Daher würden wir uns freuen, wenn du uns am Ausgang mit einer kleinen Spende am Briefkasten unterstützen möchtest. Wir hoffen, dir hat unsere Tropfsteinhöhle und die Audioführung mit mir gut gefallen und würden uns über eine positive Internetbewertung sehr freuen. Nun wünschen wir dir noch einen schönen Aufenthalt, gerne bei einem Cappuccino oder leckerem Essen an unserem Kiosk. Vielen Dank für deinen Besuch und noch eine gute Heimreise wünsche dir dein Harry Weinfort und das Team der Erlebniswelt Fellburg.